Vom katholischen Pfarrer zum Freigeist. Johannes Ronge, 1813 bis 1887. Bauernsohn aus Oberschlesien, Preußen, trug maßgeblich zur religiösen, gesellschaftlichen und politischen Aufklärung im deutschen Vormärz bei, indem er die Vernunft über kirchliche Dogmen stellte und den Deutschkatholizismus als Variante eines aufgeklärten Christentums begründete. Er übertrug die philosophischen Prinzipien der Aufklärung, wie die religiöse Selbstbestimmung und die Pflicht zum eigenen Denken, direkt in die kirchliche und soziale Praxis des 19. Jahrhunderts. Seine wichtigsten Beiträge zur Aufklärung lassen sich in Kernbereiche unterteilen. Erstens, Kampf gegen religiösen Aberglauben und Dogmatismus. Kritik am Reliquienkult. Berühmt wurde der ehemals katholische Priester 1844 durch seinen offenen Brief an den Bischof von Trier. Darin prangerte er die Massenwallfahrt zum Heiligen Rock als mittelalterlichen Aberglauben, Götzendienst und Werkheiligkeit an. Der Heilige Rock Jesu ist eine Reliquie, die die heilige Helena angeblich aus Jerusalem mitgebracht haben soll. Ronge empörte sich über diese Verdummung des Volkes. Er schrieb in einem offenen Brief an den Bischof, die Wallfahrt sei eine bewusste Täuschung ungebildeter und einkommensschwacher Menschen, denen bei der Reise ungerechtfertigte Entbehrungen abverlangt werden. Das von ihnen kassierte Opfergeld sei ein Geschäft mit dem Aberglauben. Christus habe den Gläubigen bekanntlich seinen Geist, nicht seinen Rock hinterlassen. Für diese Äußerungen wurde Ronge exkommuniziert. Forderung nach Kirchenreformen. Er forderte die Abschaffung des Zölibats, der Ohrenbeichte, des lateinischen Gottesdienstes und der hierarchischen Vorherrschaft Roms. Zweitens, Etablierung einer vernunftbasierten Religion. Vernunft und Wissenschaft. Nach seiner Exkommunikation gründete Ronge 1845 die deutsch-katholische Bewegung. Diese basierte auf einem rationalen Religionsverständnis. Für Ronge musste sich Religion unter Einbeziehung von Vernunft und wissenschaftlichen Erkenntnissen ständig weiterentwickeln. Mündigkeit des Einzelnen. Er lehnte den traditionellen christlichen Erlösungs- und Gnadengedanken ab. Stattdessen sah er den Menschen als völlig frei und selbstverantwortlich im religiösen Bereich an. Drittens, Dogmatisierung der Gesellschaft, Demokratisierung der Gesellschaft. Sammelbecken für Liberale. Seine neu gegründeten Gemeinden organisierten sich basisdemokratisch. Laien erhielten weitreichende Mitspracherechte. Damit boten die Gemeinden ein Sammelbecken für demokratische liberale Kräfte vor der Revolution von 1848. Politisches Engagement. Im Sinne der Aufklärung verknüpfte er die Befreiung des Geistes mit politischer Freiheit. Ronge verstand die demokratische Erneuerung Deutschlands als religiöse Pflicht und zog als Abgeordneter in das Frankfurter Vorparlament ein. Viertens, soziale Emanzipation und Bildung. Gleichberechtigung der Frauen. Die von ihm inspirierten Gemeinden förderten egalitäre Tendenzen. Ronge unterstützte die Gründung von Frauenvereinen sowie die aktive Beteiligung von Frauen am Gemeindeleben. Reformpädagogik. Während seines späteren Exils in England setzte er sich gemeinsam mit seiner Frau Bertha für die Verbreitung von fröbelschen Kindergärten ein, um eine freie, aufgeklärte Erziehung von Kindesbeinen an zu ermöglichen. Zusammenfassend holte Johannes Runge die Aufklärung aus den gelehrten Studierzimmern und trug sie mitten in die bürgerliche Masse des Volkes, was ihn zu einem der populärsten Kulturreformer des deutschen Vormärz machte. Welche Rolle spielt Jesus? Johannes Ronge betrachtete Jesus Christus nicht als übernatürlichen Gottessohn, sondern in erster Linie als menschliches Vorbild, Reformer und Verkünder einer Religion der Liebe und Vernunft. Im Zuge seiner Abkehr von der römisch-katholischen Kirche und der Begründung des Deutschkatholizismus entwickelte Ronge ein rationalistisches und historisch-kritisches Christusbild, das stark von der Aufklärung geprägt war. Ronges Denken über Jesus lässt sich in folgenden Punkten zusammenfassen. Erstens, Ablehnung der kirchlichen Dogmen. Keine göttliche Natur. Ronge lehnte die traditionelle Lehre von der Dreifaltigkeit Trinität und die Vorstellung ab, dass Jesus im physischen Sinne Gott selbst war. kein magischer Erlöser. Er wies den klassischen Glauben zurück, dass Jesu Kreuzigung ein blutiges Sühneopfer zur Tilgung der menschlichen Erbsünde war. Für Runge war der Mensch selbst für seine moralische Vervollkommnung verantwortlich. Zweitens, Jesus als der Urreformer. Befreier vom Gesetz, Runge sah in Jesus einen historischen jüdischen Reformer. Seiner Ansicht nach hatte Jesus die Religion zu ihren wahren, reinen Ursprüngen zurückgeführt, indem er starre Gesetze, Hierarchien und die Macht der Priesterkaste bekämpfte. Parallele zum Vormärz. Runge zog eine direkte Parallele zwischen Jesu Kampf gegen die Pharisäer und seinem eigenen Kampf gegen die römisch-katholische Hierarchie und den Papst. Drittens, das moralische und menschliche Vorbild. Lehre der Humanität. Für Runge lag die Bedeutung Jesu in seiner Lehre von allgemeiner Bruderliebe, Freiheit, Licht und Wahrheit. Praktisches Christentum. Er betonte, dass man Jesus nicht durch das Anbeten von Reliquien oder das Aufsagen von Dogmen nachfolgt, sondern indem man wie Jesus handelt, tolerant, sozial engagiert und vernunftorientiert. Einordnung im Leipziger Glaubensbekenntnis 1845. Auf dem ersten Konzil der Deutschkatholiken in Leipzig wurde festgelegt, worauf sich die Bewegung einigte. Dort hieß es im Geiste von Runges Theologie: Wir glauben an Jesus Christus, unseren Erlöser, der uns durch seine Lehre, sein Leben und seinen Tod aus der Knechtschaft der Sünde, das heißt des Irrtums und des Bösen, zur Freiheit des Geistes erhoben hat. Das Wort Erlöser wurde hier also rein moralisch und pädagogisch umgedeutet. Jesus erlöste die Menschen nicht durch ein Wunder, sondern indem er ihnen zeigte, wie sie durch eigenen Verstand und Nächstenliebe geistig frei werden können. Für Johannes Runge war die Vorstellung einer Erbsünde ein überholtes dogmatisches Konstrukt, das dem Verstand widersprach und die menschliche Freiheit blockierte. Da es in seiner Theologie keine Erbsünde gab, konnte Jesus die Menschheit auch nicht davon erlösen. Runges Ablehnung dieser Lehre und seine Neudefinition von Sünde und Erlösung basierten auf folgenden Prinzipien. Erstens, Ablehnung der Erbsünde. Der Mensch ist von Natur aus gut. Die traditionelle Kirche lehrte, dass jeder Mensch durch den Sündenfall Adams bereits mit Schuld befleckt geboren wird und der göttliche Gnade bedarf. Runge und die Deutschkatholiken lehnten diese Idee radikal ab. Vernunftwidrig. Für Runge widersprach es der göttlichen Gerechtigkeit, Menschen für Taten zu bestrafen, die sie nicht selbst begangen hatten. Zweitens, was bedeutete Sünde für Runge? Persönlicher Irrtum statt Erbfluch. Sünde war für ihn keine vererbte metaphysische Last, sondern ganz konkret Ignoranz, mangelnde Vernunft, Egoismus und das Beharren auf Irrtümern. Unmündigkeit. Wer nicht selbst dachte und sich blind kirchlichen Dogmen oder Aberglauben wie dem Reliquienkult unterwarf, lebte für Runge im Zustand der Sünde. Drittens, was bedeutete Erlösung durch Jesus? Weil die Sünde kein magischer Fluch war, brauchte es auch kein magisches Blutopfer am Kreuz, um sie abzuwaschen. Erlösung bedeutete bei Runge stattdessen Befreiung des Geistes. Erlösung durch Aufklärung. Jesus erlöste die Menschen, indem er ihnen eine Lehre der Liebe, der Freiheit und der Gleichheit brachte. Er befreite sie aus der geistigen Knechtschaft des damaligen Establishments. Hilfe zur Selbsthilfe. Jesus ist nicht der Erlöser, der stellvertretend die Strafe für die Menschen bezahlt. Er ist der Wegweiser. Die eigentliche Arbeit der Erlösung, das moralische Handeln und das rationale Denken, muss jeder Mensch durch seinen eigenen freien Willen selbst leisten. Zusammenfassend. Bei Runge mutiert die Erlösung von einem übernatürlichen göttlichen Akt, Rettung vor der Hölle, Erbsünde, zu einem pädagogischen und gesellschaftlichen Prozess, Bildung, Vernunft und moralischer Fortschritt. Für Johannes Runge war Gott kein persönlicher Herrscher auf einem Himmelsthron, sondern ein unendlicher, unpersönlicher Weltgeist, die Urvernunft und schöpferische Urkraft, die das Universum und die Menschheit durchdringt. Wer ist Gott? Sein Gottesbild war zutiefst Aufklärung, dem Idealismus und dem sogenannten Rationalismus geprägt. Ein berühmtes Zitat, das unter Runges Porträts gedruckt wurde, fasst seine Sichtweise zusammen. Gott ist ein Geist und wer ihn anbetet, soll ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten, nach Johannes 4,24. Worum es Gottes Begriff lässt sich durch folgende Kernmerkmale beschreiben. Erstens, Gott als der Weltgeist und die Urvernunft. Runge löste sich von der traditionellen christlichen Vorstellung eines vermenschlichten Gottes, Gott als alter Mann mit Bart, der willkürlich Strafen verteilt oder Wunder schickt. Gott im Menschen. Für Runge manifestiert sich Gott in der menschlichen Vernunft und im Gewissen. Wenn der Mensch logisch denkt, nach Wahrheit strebt und moralisch gut handelt, lässt er den göttlichen Geist in sich wirken. Gott in der Natur. Gott zog sich für Runge nicht nach der Schöpfung zurück, sondern er lenkt die Welt durch die von ihm geschaffenen vernünftigen Naturgesetze. Ablehnung des göttlichen Despoten. Runge bekämpfte vehement das Gottesbild der damaligen römisch-katholischen Kirche, das er als Instrument zur Unterdrückung des Volkes ansah. Keine Angstreligion. Er lehnte einen Gott ab, vor dem man Angst haben müsste, der mit der Hilfe droht, der mit der Hölle droht oder der durch den Kauf von Ablässen und das Anbeten von Reliquien wie dem heiligen Rock besänftigt werden müsste. Keine Willkür. Gott greift laut Runge nicht durch magische Wunder in den Alltag ein, um Naturgesetze zu brechen. Das Gebet dient für ihn nicht dazu, Gott um eine Planänderung zu bitten, sondern das eigene Gewissen zu reinigen. Drittens, Gott fordert die Freiheit des Menschen. Im traditionellen Glauben ist der Mensch ein sündiges, ohnmächtiges Wesen, das völlig von Gottes Gnade abhängig ist. Runge drehte dieses Verhältnis um. Gott will mündige Menschen. Da Gott dem Menschen die Vernunft geschenkt hat, ist es die höchste Pflicht des Menschen, diese auch zu benutzen. Demokratie als Gottes Wille. Für Runge war der Kampf für Freiheit, Menschenrechte und Demokratie ein zutiefst religiöser Akt. Wer für gesellschaftliche Gerechtigkeit kämpfte, erfüllte den Willen des göttlichen Weltgeistes. Zusammenfassung. Im offiziellen Glaubensbekenntnis der von Runge mitbegründeten Deutsch-Katholiken, Leipzig 1845, einigte man sich nüchtern auf den Satz: Wir glauben an Gott, den Vater, welcher durch sein allmächtiges Wort die Welt erschaffen hat und sie in Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe regiert. Doch hinter dem Begriff Vater steckte für Runge kein patriarchaler Herrscher, sondern die Liebe und die Vernunft des Urprinzipien der Welt. Kritik. Radikale Denker und Philosophen, Kritik von links. Interessanterweise erntete Runge auch Kritik von den radikalsten Denkern seiner Zeit, den sogenannten Junghegelianern wie Karl Marx oder dem Religionsphilosophen Ludwig Feuerbach. Kritik an der Inkonsequenz. Für diese radikalen Aufklärer ging Runge nicht weit genug. Feuerbach argumentierte damals bereits, dass Gott ohnehin nur eine Projektion des menschlichen Geistes sei. Die halbe Sache. Aus Sicht der extremen Linken versuchte Runge bloß, eine alte sterbende Religion künstlich zu modernisieren, anstatt die Menschen komplett vom religiösen Glauben zu befreien. Karl Marx sah in Runges religiöser Bewegung eher ein Ablenkungsmanöver von den eigentlichen harten wirtschaftlichen Problemen der Arbeiterklasse. Heutige Aufklärer würden auch fragen, war der Bibel Jesus, der alle, die nicht an ihn glauben, in die ewige Hölle schickt, tolerant? War der Austreiber böser Geister, der Wunder wirkte, unfruchtbare Feigenbäume verfluchte, vernunftorientiert? Können wir überhaupt wissen, was Jesus gesagt hat, wenn die Kirche ihn von Anfang an für ihre Machtinteressen missbraucht und verfälscht hat? Kann ein allmächtiger Gott die Welt erschaffen haben und regiert er sie in Weisheit und Gerechtigkeit und Liebe? Man könnte bei Betrachtung des Weltgeschehens zu anderen Schlüssen kommen. Die staatliche Obrigkeit und die Fürsten sahen in Johannes Runge und seiner Bewegung eine massive, hochgefährliche politische Bedrohung. Sie betrachteten seine religiösen Reformen keineswegs als harmlose Kirchenaustrittswelle, sondern als getarnte politische Rebellion, die das Fundament ihrer absolutistischen Herrschaft untergrub. Im Deutschen Bund des Vormärz galt das Prinzip, Thron und Altar gehören unzertrennlich zusammen. Die Fürsten legitimierten ihre Macht über das Gottesgnadentum und die treue, gehorsame Unterwerfung der Kirchenmitglieder. Wer die Struktur der Kirche angriff, griff damit automatisch auch die Herrschaft der Fürsten an. Die Reaktion der Regierenden und Fürsten war daher von harter Repression und Überwachung geprägt. Erstens das Verbot der Bewegung. Bayern und Österreich fuhren weg. In streng katholischen Staaten wie Bayern und dem Kaiserreich Österreich wurde die deutsch-katholische Bewegung sofort verboten. Wer sich Ronges Bewegung anschloss, verlor seine bürgerlichen Rechte, Beamte wurden entlassen. Preußen als Zauderer. Das protestantische Preußen zögerte anfangs, da man die Schwächung der katholischen Kirche zunächst nicht ungern sah. Doch als Friedrich Wilhelm IV. Erkannte, dass Ronges Gemeinden basisdemokratische Keimzellen waren, griff auch Preußen hart durch und schränkte die Bewegung massiv ein. Zweitens Angst vor der Graswurzeldemokratie. Was den Fürsten die größte Angst einjagte, war die Organisation der neuen Gemeinden. In den deutsch-katholischen Gemeinden gab es keine Bischöfe oder Fürsten, die Befehle erteilten. Die Mitglieder wählten ihre Pfarrer selbst und entschieden demokratisch über alle Belange unter Einbeziehung von Laien und Frauen. Für die Geheimpolizei der Fürsten war völlig klar, wer sonntags in die Kirche die Demokratie übt, fordert am Montag die Abschaffung der Monarchie. Die Gemeinden wurden als politische Clubs unter dem Deckmantel der Religion eingestuft. Zensur und Reiseverbote. Polizeiliche Überwachung. Ronges Schriften wurden von den staatlichen Zensurbehörden streng überwacht und oft beschlagnahmt. Reisebeschränkungen. Wenn Ronge durch Deutschland reiste, um Gemeinden zu gründen, wurde er von Spionen verfolgt. Mehrere Bundesstaaten erteilten ihm Einreise- oder Redeverbot, um zu verhindern, dass er die Massen politisch anheizte. Das bittere Ende nach 1848. Die Befürchtungen der Fürsten bewahrheiteten sich. Als 1848 die Märzrevolution ausbrach, standen Ronge und seine Anhänger in den vordersten Reihen der demokratischen Bewegung. Ronge selbst wurde Abgeordneter. Als die Revolution scheiterte und die Fürsten die Macht zurückeroberten, die Phase der Reaktion, gingen sie mit voller Härte gegen die Bewegung vor. Gemeinden wurden zwangsaufgelöst und Johannes Ronge musste ins Exil nach England fliehen, um einer Verhaftung zu entgehen. Nach dem Scheitern der Märzrevolution von 1848-49 und dem harten Durchgreifen der Fürsten verlief die Entwicklung in Deutschland für die Bewegung und für Johannes Ronge persönlich in getrennten, aber prägenden Phasen. Gewalt siegte über Vernunft, aber die Ideen der Freigeisterei waren nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Die Bewegung im Untergrund und der Übergang zu den Freireligiösen. Da die deutsch-katholischen Gemeinden politisch als hochgradig verdächtig galten, wurden sie in den 1850er Jahren der sogenannten Reaktionärs-Ära massiv verfolgt, drangsaliert oder direkt verboten. Die Bewegung überlebte jedoch, indem sie sich inhaltlich anpasste. Die Fusion von 1859. Da ein Zurück in die traditionellen Kirchen unmöglich war, schlossen sich die verbliebenen Deutschkatholiken 1859 in Gotha mit liberalen protestantischen Lichtfreunden zusammen. Geburt der Freireligiösen. Aus diesem Zusammenschluss entstand der Bund Freier Religiöser Gemeinden, heute bekannt als Freireligiöse. Sie legten das Etikett katholisch endgültig ab, strichen den Dogmenzwang komplett und verstanden sich fortan als eine Gemeinschaft, die auf rein humanistischen Werten Aufklärung und freier Geistigkeit basierte. Diese Gemeinden existieren in Deutschland in kleiner Form bis heute. Johannes Ronges Rückkehr aus dem Exil. Nachdem er über ein Jahrzehnt im Londoner Exil verbracht und dort mit seiner Frau Bertha Pionierarbeit bei der Verbreitung von fröbelschen Kindergärten geleistet hatte, wendete sich das Blatt im Jahr 1861. Die Amnestie 1861. Im Zuge einer politischen Entspannung in Preußen wurde eine Amnestie für die 48er Revolutionäre erlassen. Runge durfte legal nach Deutschland zurückkehren. Verlust des Einflusses. Zurück in der Heimat stellte er fest, dass die Welt sich weiter bewegt hatte. Er zog nach Frankfurt und später nach Darmstadt. Er versuchte zwar, eine deutsche Nationalkirche ins Leben zu rufen, konnte aber nie wieder an die massenhafte, Popstar-ähnliche Begeisterung aus der Zeit vor 1848 anknüpfen. In den neuen freireligiösen Strukturen spielte er organisatorisch keine führende Rolle mehr. Er engagierte sich allerdings noch stark gegen den aufkommenden Antisemitismus. Johannes Runge verstarb schließlich 1887 während einer Reise in Wien. Auch wenn seine Vision einer großen deutschen Nationalkirche scheiterte, blieb sein Erbe über die freireligiösen Gemeinden und die Etablierung des modernen Kindergartenwesens in Deutschland bis in die Gegenwart sichtbar. Auf seine freigeistigen Ideen berufen sich heute die Humanisten in Deutschland und weltweit. Für mich stellt sich abschließend die Frage, was wäre der Welt und Deutschland erspart geblieben, hätten die Revolutionäre schon 1848 gesiegt. Seit Konstantin steht die katholische Kirche auf Seiten der Verfolger. 1933 hat sie nochmal versucht, sich mit dem NS-Regime ihre Macht zu sichern und heute hofiert sie den Islam für gemeinsame Privilegien und Machtinteressen auf Kosten der Unmündigkeit des Volkes, dem weiterhin Dogmen und Märchen als Wahrheiten gelehrt werden sollen.